Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Hier sind wir back on track, Erich. Und zwar in der Morgenausgabe heute, am 9. Juli.
Hallihallo, heute im MoMA-Format.
MoMA. Mal ganz was anderes. Klassische Aufnahme am Freitagmorgen. Zur 30. Ausgabe vom Plattenplausch. Herzlich willkommen. Erich, du wieder richtig in Farbe bei Sonnenschein in Dortmund.
Das ist so, ja. Ja, es ist noch etwas bedeckt, aber ich glaube, heute kommt noch mal so ein bisschen, oder ich hoffe, heute kommt noch mal so ein bisschen die Sonne raus. Bei dir ist es schon da, sehe ich, ne?
Ja, es ist ein Sommerpodcast, kann man nicht anders sagen.
Ja, wo lässt du es dir gut gehen?
Ja, ich bin im Urlaub. Also auch, ich bin im Süden Frankreichs. In Bordeaux aktuell und das ist, muss ich sagen, ganz fantastisch. Aber ich habe mir natürlich die Zeit genommen für die Plattenplauschaufnahme und freue mich, dich da so entspannt sitzen zu sehen.
Ja, warum nicht, ne? Aber ich muss sagen,
pourquoi pas?
Gut, da bin ich jetzt nicht so form drin, aber in Bordeaux hast du wahrscheinlich dich auch einmal so ein bisschen durch die Rebsorten getestet, oder?
Ja, Vino wird hier großgeschrieben. Das kann man nicht anders sagen.
Auch gerne mal so ein Vino Rouge, aber weiß ich nicht, jetzt bei den Temperaturen ist eigentlich so die Blanco-Variante auch gar nicht mal so verkehrt.
Die Blanco. Vino Blanco kann man auch anbieten, ja. Das ist
kannst du immer anspielen.
Die können hier beides. Das kann man beides anspielen und dann auch wirklich genießen. Ist klasse. Und deswegen, wir haben gerade im Vorgespräch gequatscht. Ich meine, hier ist die Sommerausgabe und trotzdem Themen.
Es ist verrückt, ne? Also ich hatte auch immer so die letzten, was heißt die letzten Wochen, vielleicht Monate, hatte ich auch immer so, oh, aber da jetzt immer was aufs Parkett zu zaubern im Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn wirklich jetzt gar nicht mal so viel Tischtennis, also es wurde ja auch in der Vergangenheit nicht so viel Tischtennis gespielt und aktuell ist ja jetzt wettkampfmäßig, stand jetzt immer noch gar nicht mal so viel los, aber es ist dann doch immer wieder überraschend, was wir uns, ich sag mal so, in 25 Minuten Vorgespräch, was wir uns da tatsächlich dann eigentlich für einen A3-Zettel zusammenschreiben und dann kriegen wir davon immer irgendwie 12,8% umgesetzt.
Ja, wir sollten uns vielleicht bald mal eine Redaktion anschaffen, irgendwie so ein paar Redakteurinnen und Redakteure, die uns da die Themen vorsortieren. Die hin und wieder auch nochmal irgendwie so einen kleinen Tipp reingeben, wenn wir irgendwie wieder hier kreischend überpegeln, aber da sind wir noch nicht. Da wollen wir auch nicht hin.
Da sind wir noch nicht, da sind wir ganz weit von weg. Wir brauchen erstmal einen, der die Portokasse aufbessert.
Ja.
Also die Portokasse.
Ja, die Portokasse, die ist wirklich relativ leer. Ich habe gesehen, die Plattenplausch-Stickerjagd läuft.
Das kann ich dir sagen. Die Plattenplausch-Stickerjagd läuft. Da ist jetzt mir tatsächlich, gestern ist mir aufgefallen oder hat ein Lauscher geschrieben, da ist mir einer durch die Lappen gegangen. Der ist aber jetzt schon im gelben Container drin.
Der ist schon im Anflug sozusagen.
Der ist im Anflug.
Ja, die coolsten.
Deswegen haben wir ja.
Die coolsten Sticker sind ja schon, haben wir viele bei Instagram auch bekommen und haben die da gesammelt. Unter dem, wie nennt man diesem Highlight-Reiter,
eine Rider-Ride.
Wie haben wir es genannt? Schmuck irgendwie, Plattenschmuck, glaube ich, ne? Genau heißt es. Da kann
Schmuckkästchen heißt es, glaube ich.
Ja, oder ich glaube
Plattenschmuck. Oder wird es heißen, wir genau, nennen das um, es muss Schmuckkästchen heißen.
Und da kann man schon mal die besten Sticker, die besten Plätzchen finden und sich mal so eine kleine Benchmark anschauen, falls man noch einsteigen will. Ins Rennen.
Ja, genau, da nochmal zum zeitlichen Ablauf, was wir gerade nochmal finalisiert haben. Sonntag 0 Uhr Einsendeschluss und im nächsten Plausch dann die Veröffentlichung der besten drei.
So, mit.
So machen wir's?
Mit Gewinn. Gewinne.
Gewinne. Ja, und wir hatten ja auch, ich muss sagen, du hast gerade auch so Benchmark, Schmuckkästchen, Instagram. Wir haben uns ja da technisch jetzt auch insgesamt nochmal auf ein anderes Level gehoben. Das war deine Idee oder dein Programm, was du da gefunden hast. Mhm. Und da muss ich sagen, das gefällt mir außerordentlich gut.
Ja? Ach, Slack. Slack, ja, das ist toll.
Das ist wirklich also für uns ein echter Zugewinn.
Ja, da kann man immer ein bisschen sortierter quasi die Gedanken reinfummeln, die man so hat, zu den nächsten Plauschthemen, Plauscherthemen, zu den nächsten Ranking-Vorschlägen oder. Ist ganz cool, ne? Finde ich auch. Gucken, ob das bei uns hält oder ob wir dann doch wieder in die alten Kommunikationskanäle verfallen. Mal schauen. Ja, ich fordere, kann man sagen, ist fast die große Pre-Tokyo-Sendung, ne?
Es ist so.
Es ist der olympische Plausch hier. Es geht bald los.
Der Abflug naht und die Olympiateams sind eingekleidet. Ist mir jetzt aufgefallen in meiner Social-Media-Reise, in der tagtäglichen, um da auch immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu sein. Und ich muss sagen, da sind Kollektionen dabei. Ich meine, da haben ja auch immer wirklich Fachleute dran gearbeitet, deswegen fällt es mir jetzt schwer, diese.
Das wage ich zu bezweifeln, wenn ich die eine oder andere Kollektion sehe.
Ja, ich sag jetzt mal, da haben sich ja wirklich vielleicht auch mal drei Leute ein paar Gedanken gemacht, bevor sie da was zusammen geschustert haben. Aber manchmal, bei so manchen Outfits, dachte ich mir, das ist aber jetzt wirklich mager, ne? Also es gibt so ein paar ganz coole Outfits, habe ich gesehen, aber da sind auch ein paar dabei.
Ja, ich finde, manche sind auch so völlig drüber. Also die kommen dann da im kompletten, im Abendzwirn. In der Abendgarderobe.
Stimmt, du hattest dich über die Portugiesen.
Das sieht witzig aus.
Ne? Wie die aussehen.
Aber ich glaube, das ist auch nur das Einmarsch-Outfit.
Das, ne? Einmarsch,
die werden nicht am Tisch so stehen.
Ja gut, die Österreicher auch ganz dann gut. In Lederhose, ne?
Wäre aber auch ganz witzig, wenn die mal in ihrem, wäre eigentlich mal ganz gut, wenn die in ihrem Einmarsch-Outfit auch so die erste Runde in der Mannschaft bestreiten müssten.
Weißt du, ja, also da nochmal ein Tipp, also an die platten Lauscher, wenn man die Schuhe von den Portugiesen sieht, da wird halt, also da kannst du halt maximal drin spazieren, ne?
Und Step-Tanz kannst du anbieten.
Glaube ich nicht.
Die sind, ja, auf jeden Fall präsentieren alle ihre Outfits und da sind immer lustige Sachen bei und sowas wie die Eröffnungsfeier wird es ja trotz keiner Zuschauer auf den Rängen, wird das natürlich ein Highlight werden für viele. Auch modisch immer, muss man sagen. Wobei, absolut, haben wir schon, glaube ich, gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal in Gänze wiederholen, aber die Deutschen glänzen hoffentlich mit Medaillen, weil das Outfit, naja, ist mir so ein bisschen zu...
Outfit hat maximal Viertelfinalniveau.
Ja, muss sportlich mehr kommen, als das Outfit anteasert. Ja, aber es ist kurz vor Abflug. Harte Nachricht, ich glaube, wird zwar so ein bisschen abgetan in den Medien und auch von den Athletinnen und Athleten, aber gar keine Zuschauer, ist schon knallhart jetzt, ne? Zwei Wochen vorher.
Gestern wurde das endgültig beschlossen, ne?
Genau.
Vor zwei Tagen kam, glaube ich, die Meldung, dass Tokio komplett abgeriegelt ist.
Ja.
Und und vor allem, also man sieht jetzt auf der einen Seite vom Erdball ist jetzt Tokio Olympia ohne Zuschauer abgeriegelt, abgeschottet. Und dann sieht man hier bei uns auf der Insel, Mittwochabends 60.000 Engländer feiernd, lachend, trinkend, ohne Abstand in den Arm halten.
Ja.
Und dann fehlt mir da immer so ein bisschen die Klarheit dabei. Also entweder so oder so.
Ja, ja, ja. Ja, ich find's auch krass, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich muss sagen, natürlich habe ich Fußball geguckt, jetzt EM, klar, natürlich guckt man das. Aber das waren schon so erschreckende Bilder. Ich habe mich wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich konnte es gar nicht glauben, was sie da machen.
Ja, und ich find's dann auch so komisch, dann sagt, wenn Kritik geübt oder geäußert wird, dann schieben die sich dann immer so die Schuld gegenseitig zu, ne? Die UEFA sagt, Das muss man die Länder fragen, das entscheidet England oder Ungarn oder wo auch immer die Häuser voll sind. Und wenn man dann die britische Regierung fragt, dann sagt die, ja, das hat die UEFA aber entschieden. Die UEFA macht die Regularien für.
Ja, gut, aber ist meine persönliche Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob das, also das ist einfach mein Empfinden. Die UEFA hat dann auch ganz klar gesagt, entweder wir spielen in England in Wembley vor vollem Haus, wenn ihr als Regierung das nicht zulasst, ist in Ordnung, dann spielen wir halt in Ungarn. Weil da spielen wir sicher vor vollem Haus.
Ne? Ganz schmuddelig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Und wenn jetzt schon die ersten Ergebnisse rauskommen, dass dann irgendwie klar ist, okay, unter den Infektionen in Großbritannien ist jetzt nach den Fußballspielen irgendwie die Anzahl oder die Menge von männlichen Infizierten gestiegen seit der Fußball-EM. Also dass es so Indizien dafür gibt, dass es wirklich unter den Zuschauern, da sind ja auch Zuschauerinnen natürlich dabei, aber unter den Zuschauenden einfach sehr, sehr viele Infektionen gibt, dann ist es natürlich irgendwie nicht so richtig gut. Ja. Also das ist
schon. Nee, das ist nicht nur nicht richtig gut, das ist beschissen.
Ja. Und ja, Tokio macht es anders, ne? Das muss man echt
sagen. Genau, ja. Und wir sitzen in 3 Monaten im nächsten Lockdown, weil jetzt da irgendwelche Öffnungen sind und sich halt auch einfach gar keiner mehr einen Dreck drum schert. Das muss man auch immer, also, ja, nee, stimmt. Da kriege ich Puls, das ist wirklich so. Also,
ja, es ist
Mann.
Aber zurück zu Tokio, das findet statt, Erich. Ich habe heute nochmal gelesen auf tischtennis.de, dass unsere Athletinnen und Athleten eigentlich eine ganz gute Setzung haben. Also sowohl Damenmannschaft, glaube ich, auf 3, Herrenmannschaft auf 2 gesetzt, Timo und Dima als sicherlich 2 Medaillenhoffnungen auf zumindest eine Viertelfinalsetzung auf 7 und 8, glaube ich, gesetzt sind, laut der aktuellen Olympiasetzungsliste. Kann losgehen, oder? Am 24. hast du gerade rausgesucht nochmal als Start?
Ja, ich habe geguckt, 24 geht's los mit dem Mixed-Wettbewerb.
Okay. Also Mixed-Wettbewerb. Hast du schon eigentlich eine Wette gesetzt?
Nee, ich bin ja raus. Ich darf ja nicht mehr.
Ah, okay. Ja,
Ich habe ja damals durch meine Teilnahme in, oder was heißt, ich darf nicht mehr. Ich habe eh da nicht jetzt so viel gemacht, aber durch meine Teilnahme in Ochsenhausen beim Challenger musste ich vorab so ein Webinar besuchen und musste mir da so einen Vortrag anschauen und habe dann auch mit meiner Unterschrift bestätigt, dass ich auf Tischtennis wetten da, dass ich da mal lieber außen vor bleibe. Aber ich habe trotzdem mal geguckt, wir haben ja beim letzten Mal ganz klar Favoriten gesehen, oder wir haben die praktisch schon zu Olympiasiegern gekürt, das chinesische Mixdoppel.
Wir hatten schon eine Siegerehrung in der Sendung.
Wir haben eigentlich da die Medaille schon umgehangen und ich habe jetzt mal geguckt, wie die Buchmacher das so sehen.
Ja, sind die mitgegangen?
Ob wir da jetzt die also die sehen das absolut genauso. Es gibt beim Sieg des chinesischen Mixdoppels Quote 1:10.
Das ist nicht so. Das ist Wahnsinn.
Wenn du dann noch die Wettsteuer von 5% abziehst, dann kannst du eigentlich nur einen Kredit aufnehmen, wenn du da gewinnen willst.
Ja, es ist, ich meine, war ja auch gestern, glaube ich, großer Medientag oder vorgestern im Deutschen Tischtenniszentrum. Fand ich, haben sich alle relativ entspannt präsentiert. Und ich glaube, Franziska Patrick hat auch angesprochen auf seine Favoriten. Pärchen im Mixed-Wettbewerb hat er auch nur geschmunzelt und hat gesagt, dass er da natürlich die chinesische Paarung extrem weit vorne sieht und natürlich so ein bisschen auf die Auslosung hofft und natürlich dann auch glaubt, dass was geht, aber das, ich glaube, das sehen alle im Feld
es
so.
Es geht halt in Richtung Medaille, geht, glaube ich, nur was, wenn die Chinesen auf jeden Fall in der Auslosung ganz weit weg von dir sind.
Ja. Hast du noch irgendwas vom Medientag? Ich habe mir diese Zusammenfassung gesehen, fand ich ganz gut gemacht.
Ja, 6:33 hat war sehr kurzweilig, habe ich mir angeguckt.
Zusammengeschnitten.
Aber war jetzt auch jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Hat jetzt keiner irgendwie eine Bombe platzen lassen oder so, sondern.
Nee, überhaupt nicht. Waren alle gut vorbereitet, wirkten sie, und na klar, mit den EM-Erfolgen, glaube ich, sind alle heiß auf die Spiele. Und
Ja? Erzähl das Ende.
Du hast da.
Ich meine, unser Gast, Dima Ovtcharov war ja oder ist bekannt und hat ja auch so einen kleinen Einblick bei seinem Gastspiel bei uns gegeben, wie wichtig denn oder wie professionell er sich denn dann tatsächlich auch auf so Groß-Events vorbereitet.
Mhm.
Und er hat tatsächlich schon Bettdecke und Kopfkissen vorgeschickt, damit er da im Olympischen Dorf gut ruhen kann.
Professionell.
Muss man auch mal, ne? Also
verpackt mit so einer leichten Kritik an die letzten Spiele, ne? Das meinte er, hätte schon unter allen Bedingungen versucht, schlafen müssen. Finde ich dann irgendwie auch witzig. Dann trainieren die Leute da 4 Jahre auf so ein Event und dann kommen sie an und dann
pennst du auf einer Weinkiste.
Ja, wirklich. Ne? Es ist dann wirklich so sehr rustikal noch alles gehalten. Das ist ja auch der Charme der ganzen Sache. Wobei haben wir auch, glaube ich, auch einmal besprochen. Ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass wenn dann diese Fußballmillionäre oder die NBA-Stars kommen, ob die dann pennen die wirklich im Olympiadorf? Ist das immer noch so? Müssen wir mal fragen, ob die nicht sagen, komm, wir mieten hier so ein Fünf-Sterne-Komplex komplett an für die Zeit. Oder ob die wirklich alle im Dorf bleiben. Wäre natürlich cool, wenn sie es täten.
Ja, also ja. Ich glaube, der Unterschied zu den letzten Olympiaden ist zum Beispiel, dass auch die Ersatzspieler diesmal auch im olympischen Dorf schlafen. Es war ja immer so, dass die auch komplett außen vor waren und nur dann, ich sag mal ja, zum Training irgendwie da anreisen durften.
Mhm. Weil es wurde diesmal so. Zum Spin durften die ins Dorf.
Ja.
Oder in die Halle.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber die sind wohl jetzt dieses Mal auch komplett im olympischen Dorf untergebracht.
Ja, ist auch gut. Gefällt mir. Ja. Finde ich gut. Und große Freude in England gibt es. Paul Drinkhall ist nachnominiert worden. Ich glaube, der hat es auch ganz, ganz bitter im letzten Spiel verpasst. In der Quali erinnere ich mich noch, der war fix und fertig. Und der ist noch
nachher. In der Euro-Quali?
Ja, der hat nach so einem letzten Spiel verblasen und jetzt ist er dabei.
Ja. Traurige Absage, ne?
Ja.
Vladi Samsonov, verletzungsbedingt abgesagt.
Ja.
Ja. Ist bitter, es wäre die siebte Teilnahme gewesen.
Ja. Und vor allen Dingen Vladi, Olympischen Spiele im Ping-Pong-Bereich ohne Vladi, ist komisch.
Gab's lange nicht.
Wobei, ne? Er war so ein bisschen jetzt in den letzten Monaten sowieso, ne? Wenn er mal aufgetaucht ist, war er relativ schnell wieder weg. Hat auch früh abgekantet. Und wirkte nicht so ganz fit irgendwie, ne? Also der ist ja sowieso.
Nicht ganz so geschmeidig, ne?
Nee, nicht mehr. Der hat nicht den 38. Sommer wie Timo jetzt bei der EM gehabt. Und alle weggespielt. Ja. Das hat Vladi scheinbar nicht hinbekommen. Ja. Aber
ist, glaube ich, bitter, wenn er deine siebte Teilnahme.
Ja, das stimmt. Das ist schade.
Absagen muss.
Ja, ich bin heiß drauf. Ich glaube, ich steige da richtig ein. Also ich finde sowieso, diese Sommerzeit, das Tour de France hier, irgendwie Wimbledon, EM, dann Olympia, das ist ja Wahnsinn. Also wenn man jetzt Sportliebhaber ist, dann kann man, wenn man möchte, glaube ich,
hat sich alles so ein bisschen aufgestaut, ne?
Ja, und jetzt kannst du ja mittlerweile auch alles streamen, ne? Also ich sehe dann da schon so Bilder, wo du dann wirklich irgendwie 38 Wettbewerbe parallel guckst, auf sieben Bildschirmen.
Auf sieben Bildschirmen, ja, da musst du noch zwei TV-Geräte anschaffen, damit du auch wirklich nichts verpasst, ne?
Nee, ist so, ja. Ja, ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt. Dann hatte ich hier noch aufgeschrieben, gerade Olympia passt gut. Es ist, glaube ich, zumindest offiziell jetzt gelüftet, wer die Olympischen Spiele im Tischtennis kommentieren wird. Und
ja, genau, die Katze ist aus dem Sack.
Große, große Freude bei uns, weil nicht nur Speedy Fetzner am Start ist, den wir ja auch alle kennen und schätzen, als einer der Tischtennis-Gesichter, sondern Dennis Heinemann kommentiert auch für Eurosport live zwei Wochen aus nicht Japan, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sondern aus München, aber für Eurosport. Große Ehre. Finde ich geil. Wer ihn nicht kennt, und wir hatten ihn ja schon häufiger mal thematisiert. Er ist.
Ja, und du hast mit ihm zusammen auch schon mal ein Spiel kommentiert in Bremen, ne?
Richtig. Ja, der ist der Stadionsprecher. Große
Spiel
genau. Stadionsprecher von Werders Tischtennis Bundesligamannschaft. Ein waschechter Hanseat sozusagen und auch ein Kollege und von uns als Podcaster mit seinem Podkiosk. Ja. Tollen Podcast, wo er immer mal wieder in sehr regelmäßigen Abständen ganz verschiedene Gäste hat. Auch viele aus dem Sportbereich und ja, klasse Typ. Freue mich richtig für ihn. Liebe Grüße gehen raus an Dennis. Ich werde gespannt lauschen, wie er mit Speedy zusammen bei Eurosport kommentieren wird. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl von Eurosport gewesen. Sehr fachkundig, mit einer tollen Stimme, wie ich finde. Und könnte sich gut ergänzen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich richtig darauf, ihn dann live zu hören.
Ja. Da bin ich auch drauf gespannt. Freue ich mich auch für ihn. Ich glaube, das ist genau der richtige Mann dafür.
Ja, auch eine Riesenchance, ne? Ich tippe schon vor großem Publikum. Und wenn ich ihn, ich habe einen Frosch im Hals, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass Eurosport plant, das kann man bestimmt auch schon nachrecherchieren, dass Eurosport plant auch mit so einem Live-Highlight-Player immer mal wieder bei Olympia-Entscheidungen, Medaillenentscheidungen dann auf die Sportarten raufzugehen mit dem Hauptkanal. Und da wird dann hoffentlich ja auch aus deutscher Sicht Tischtennis mal dabei sein. Von daher werden wir ihn sicherlich hören.
Ja. Hast du gerade gesagt, du hast einen Frosch im Hals und bist in Frankreich? Ist der von gestern noch drin?
Ja, Frosch habe ich noch nicht gegessen hier.
Du bist doch Vegetarier, das passt
ja,
doch nicht.
Genau, deswegen ja. Erich, was gibt's sonst noch? Wir haben hier noch aktuelle Stunde, wir hatten noch einiges notiert gehabt.
Ja, den Paukenschlag von gestern Abend,
ach,
den
stimmt,
dürfen wir nicht vergessen.
Den sportpolitischen, ne?
Mhm. Geiger ja. Out.
Geiger ist out, ja. Überraschend für mich.
Muss man sagen, also auf jeden Fall der bestgekleidetste Präsident aller Zeiten. Das steht fest.
Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Wie kommst du da drauf?
Er hatte immer ganz feine Anzüge an. Ja, oder was heißt hatte? Er ist ja noch im Amt. Aber er hat immer topmodische Anzüge an.
Ja.
Das stach immer so ein bisschen aus der Masse heraus.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall raus, ne? Oder stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl, sagen wir mal so.
Genau. Gibt sein Amt ab. In der Begründung stand, oder was heißt in der Begründung? Er wurde zitiert, Streitigkeiten mit ITTF und WTT haben es ihm schwierig gemacht, als auch der letzte Bundestag 2019. Da bin ich jetzt, muss ich sagen, sportpolitisch nicht ganz so involviert, was es da für innere Machtkämpfe, Streitereien, unterschiedliche Auffassungen gab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Kampf mit ITTF, WTT nicht ganz so einfach ist, den als Verband irgendwie positiv auszufechten.
Ja, ich glaube, das ist zäh. Das glaube ich auch. Das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ja ein ganz großer neuer Player jetzt im Markt und kann ich mir vorstellen, als Präsident von so einem Verband wie dem DTTB muss man da wahrscheinlich wirklich immer in erster Linie ran. Und aber er war auch 7 Jahre jetzt Präsident, ne? Ganz schön lange. Das heißt
lange, ja. Und er hat ja, also er war erst Schiedsrichter, war der erste Schiedsrichter, der die Blue Badge Ausbildung hatte, war dann Ausbilder von der ITTF. Also man kann auch sagen, er hat genug gemacht im Tischtennis. Aber eigentlich in allen Ebenen.
Ich finde es ehrlich gesagt auch immer ganz irgendwie sympathisch auch, wenn gerade von diesen hohen Ämtern die Menschen dann selber, selber abtreten, ist es ja nicht so richtig, aber sich nicht zur Wiederwahl stellen, auch mit der Begründung, was er glaube ich auch sagt, wird er auch so zitiert in die Richtung, frischer Wind bringt immer was in der Sportpolitik und sich da so ein bisschen rausnimmt. Also ich glaube, er hätte ja nochmal kandidieren können und wäre sicherlich auch nochmal wiedergewählt worden. Und das finde ich dann irgendwie auch ganz, ja, irgendwie finde ich das cool.
Ist oder
finde ich gut.
Guter also Move. Guter Move. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach, dann selber immer den Zeitpunkt zu finden, wann es dann gut ist. Also, wann es dann reicht. Das ist nicht so einfach.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer schwer zu sagen, aber ich finde immer so 8 Jahre zum Beispiel, oder fast 8 Jahre ist jetzt ja auch schon so, dass man sagt, man hat ja auf jeden Fall schon eine gewisse Zeit irgendwie diesen Verband geführt und hat sicherlich auch Sachen angestoßen, gekämpft, positive, negative Erfahrungen gesammelt und vielleicht ist es dann einfach auch gut zu sagen, gut, dann kommt jetzt jemand Neues. Bin sehr gespannt, wer das übrigens wird oder werden könnte.
Ja, da laufen irgendwie im Hintergrund schon Verhandlungen oder...
Bewirbst du dich auch, Erich?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Ich kann auf jeden Fall nicht so schöne Anzüge tragen wie er. Also, da bin ich schon mal raus.
Aber mal gucken, hätte dich
Weking könnte ich mir da so in sportpolitischer Front, könnte ich mir den Sportkamerad Weking auch vorstellen. Wir haben ja einmal in unserem EM-Tippspiel, haben wir mal so ein bisschen geguckt, was wir so für Positionen im DFB einnehmen könnten.
Mhm.
Ich glaube, du müsstest die Lücke im DTTB füllen.
Nee. Ich bleib lieber in der Halle.
Baking for President.
Ich
nee, da hebe ich dich rein. In die Stufe hebe ich dich.
Ich war immer wieder in der Halle, richtig? Es gab EM-Vorbereitungslehrgang, war ich mit dabei. 2-3 Tage in Frankfurt am Main. Da war einer der 3 berühmt-berüchtigten EM-Vorbereitungslehrgänge. Und war cool, war spannend. War spannend, mal wieder so richtig Lehrgangsfeeling mitzumachen und bei den Kandidatinnen und Kandidaten U15 und U19, beide haben zusammen den Lehrgang gehabt. Das war irgendwie echt ganz schön, mal da alle zu sehen, so im männlichen Bereich, wer da so nachkommt, wer jetzt auch da nominiert wurde und bin gespannt, wie die Jungs dann performen werden in Kroatien bei der auch bald stattfindenden Jugend-EM. Die fliegen, glaube ich, auch in einer Woche genau los. Auch da gibt es tischtennismäßig einige spannende Entscheidungen, gerade wenn man jetzt als Trainer da involviert war. Mit Haie Köpke und Mia Griesel haben es auch zwei niedersächsische Talente in die EM-Mannschaften geschafft und bin mal ganz gespannt, wie die performen werden. War schön zu sehen, war schön beim Lernen dabei zu sein. Ich finde es immer spannend, es ist auch ein bisschen eine Art Fortbildung. Gerade bei Xiao Yong, der jetzt ja im September in den U23-Bereich oder zu den Herren hochwechselt, nochmal abzugreifen an Inhalten, an Methoden, was der immer anbietet, da im Training ist schon à la Bonheur. Das war echt cool, die Tage in Frankfurt. Hat Spaß gemacht.
Ja, dann können wir doch direkt den Trainingstipp anhängen.
Ach stimmt, ja genau, das jetzt gerade zum Restart auch, ne? Dass man nochmal guckt. Klar, warte mal hier, pass mal auf.
Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
Mein Trainingstipp war nur die Idee, weil ich es auch wieder weil Xiao Yong das oft trainieren lässt bei den Jugendlichen und ich glaube in der Art schon mal darüber gesprochen habe, aber das nochmal als Trainingstipp auch für die Basis irgendwie weiterreichen möchte, dass man Aufschlagtraining macht, Rückschlagtraining macht, klar, Aufschlag, Rückschlag, aber auch noch den ersten Ball mit reinzunehmen und das das viel häufiger zu trainieren, so wie es auch bei den Chinesen manchmal sichtbar ist, wenn die sich bei den großen Events einspielen und dann auf einmal so ein Ball, also so eine Kiste mit Bällen oder so ein Säckchen mit 30, 40 Bällen da liegt und die wirklich einfach nur ein, zwei Schlagkombinationen über Aufschlag, Rückschlag trainieren. Und das kann man auch kurzweilig tun. Man denkt immer, das ist dann so zäh, wenn man 50 Mal den gleichen Ball spielt, aber das geht. Man kann auch 3-4 Minuten das machen und fühlt sich dann einfach besser. Und Xiao Yong macht das ganz oft, kombiniert noch mit dann langen Ballwechseln auch noch manchmal, aber oft eben diese 3-4 Kontakte nur, dass man einfach Aufschlag spielt, dann den realistischen Rückschlag bekommt, dann die Eröffnung, also Rückhand oder Vorhand Topspin oder auch nochmal einen kurzen Ball und den dann durchflippt oder eben den Topspin spielt und dann ja so eine Spielsituation imitiert. Und für uns beide speziell
ist das eigentlich sinnvoll. Als du mir das gerade vorgestellt hast, dein Trainingstipp, muss ich sagen, das ist ja nicht nur ein Trainingstipp, das ist praktisch ein Lifehack, ne? Also wie oft, wenn du dir mal so ein Tischtennisspiel von dir selbst anguckst, wie oft geht es länger als diese, ich sag jetzt mal 3, maximal 4 Kontakte?
Bei mir selten, bei dir auch.
Bei mir noch weniger. Also die Quote, dass ich, oder die Chance, dass ich nach der dritten Ballberührung den Punkt noch gewinne, sinkt rapide ab der dritten Berührung.
Mhm. Ja. Ja, ist also genau für Spielertypen wie uns sicherlich noch mal interessanter. Aber so grundsätzlich kann man das gut machen. Ist ja auch das, was wir schon häufiger gesagt haben, dass man auch diese ganzen Kombinationen oder diese Verbindungsübungen auch gerne regelmäßig, dass man die durchaus die letzten 1, 2, 3 Minuten von so einer Übungszeit auch mit Aufschlag, Rückschlag spielen sollte. Dass man zumindest als dieses eröffnende, doch immer wiederkehrende Element im Wettkampf, dass irgendjemand einen Aufschlag macht und irgendjemand einen Rückschlag spielen soll, mit einbaut und nicht zu lange quasi was trainiert, was dann letztendlich im Wettkampf selten bis gar nicht zustande kommt. Ich weiß nicht, wie oft du schon im Rollaufschlag in so einen Ballwechsel reingestartet bist. Wenn du komplett durchschenkst am Ende, aber sonst nicht.
Ja, wenn es irgendwie 0-2, 1-9, dann kannst du auch gerade aufschlagen. Dann ist er.
Ja. Also nee. Das macht, wie gesagt, Xiao Yong gut und der macht es auch so spannend. Das ist natürlich dann für jetzt die Basis oder für Vereinstraining, glaube ich, unrealistischer, aber was der dann auch ganz gerne macht, dass man das quasi zu dritt spielt. Also einer spielt so einen Ball ein, so einen Aufschlag ein, der andere eröffnet und der andere ist dann sozusagen der Blockende und dann kann man sagen, okay, nach dem 4., 5., 6. oder auch 100. Ball soll man den Punkt dann machen und dann kommt sofort der nächste. Das ist so eine unglaublich hohe Intensität dann, als wenn man wieder den Ball holen gehen würde, wieder ja sich bereit macht für einen Aufschlag, wieder einen Aufschlag reinspielt. Da hat man unglaublich viele auch Ballwechsel, auch kurze Ballwechsel hintereinander. Also einfach 50 Bälle werden eingespielt, hintereinander rums die Bums. Und dann ist das echt auch kurzweilig und ich glaube, dass es sinnvoll ist.
Von der Belastung dann auch intensiv, ne?
Genau, ja, einfach Tisch und ist wettkampfnah.
Ja. Ist sie ganz schön am Pumpen.
Ja, deswegen mal schon ein kleiner, feiner Trainingstipp. Nochmal für die jetzt sich ja bestimmt bald wieder füllenden Hallen. Es geht bald wieder los, ne, wenn die Delta-Variante uns lässt. Wächst bei dir die Vorfreude jetzt, wo die Spielpläne und die ganzen Aufstellungen und so raus sind?
Tatsächlich, muss ich sagen. Also ich habe
jetzt kribbelt auch, wieder.
Ich habe jetzt auch Bock auf diese erste Trainingswoche. Ich gehe jetzt auch nochmal kurz in Urlaub und dann ist scharfer Trainingsstart.
Ja, ist das so?
Mhm. Mhm.
Ja. Ja, und dann heißt scharfer Trainingsstart, dann seid ihr da richtig am Schuften in Dortmund?
Wir trainieren 4 Wochen lang. Gestern habe ich noch mit dem Schleifer Schier gesprochen.
Ja.
Ganz klassisches Programm, wie eh und je. 4 Wochen, jeden Abend.
Oh ja, schön. Ja, dann bist du wieder in Form dann, wenn du dann muss ich mich dann einwechseln gegen den BVB, um mal zu testen.
Ja, gerne wieder am Doppel. Gerne wieder am Doppel.
Diesmal dann aber länger als 3,5 Minuten.
Nee, das war, wir haben ja noch, also auch die Vorbereitung ist ja so ein bisschen gepflastert noch mit Trainingswettkämpfen.
Mhm.
Da hatte ich auch so ein bisschen Bammel, dann wenn der erste Wettkampf, wenn es dann direkt um alles geht. Aber glücklicherweise gibt es vom TV Refrath wieder das Vorbereitungsturnier.
Mhm.
Den Kirchner und Krutt Cup.
Mhm.
Und du gewonnen hast.
Du probierst es wieder?
Ich versuch's nochmal. Ja. Du bist ja schon satt, du brauchst nicht nochmal. Aber ich hab da noch...
Du willst wieder ran? Schön.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, auf sowas, man muss irgendwie so Trainingswettkämpfe einbauen. Wir haben jetzt hier den, wie es aussieht, reist der FC und gepaart mit den TTVN-Spielern nochmal zurück nach Frankreich. Wir trainieren in Montpellier. Am Mittelmeer.
Schön. Traditionell mittlerweile, ne?
Ja, traditionell eigentlich. Immer so eine super Kooperation mit einem französischen Freund und Trainer. Und wir sind diesen Sommer wieder hier. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Soll eine super Trainingsgruppe sein. Und ich glaube, das ist immer so, auch sowas wie Ausland. Also auch zum einen sowas, was du gesagt hast, sowas Eingespieltes irgendwie, was man kennt, ist cool für die Vorbereitung. Aber hin und wieder auch nochmal so raus aus seiner Komfortzone und nochmal gucken, was so andere Vereine, Trainer anbieten, glaube ich, auch immer gut. Freue mich richtig drauf.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, und dann steht natürlich noch, also noch ein, dann der nächste Schritt zur Saison, der nächste, ich würde jetzt mal, es ist zwar eine deutsche Meisterschaft, aber am Ende ist es ja auch nur jetzt ein Testwettkampf nach so langer Pause. Die deutschen Meisterschaften, da gibt es leider nicht ganz so gute Nachrichten für uns, ne? Bisher noch nicht ganz so gute. Ich hoffe, das Blatt wendet sich noch.
Ja, ich hoffe auch noch. Ich hoffe noch auf irgendwelche Rückzüge.
Dass wir da im Doppel nochmal irgendwie reinrutschen.
Ich habe die Meldung von WDTV gelesen, ich fand die irgendwie ganz witzig formuliert. Irgendwie wurden alle Namen genannt und dann stand irgendwie so ein Sternchen irgendwo und irgendwie so, wir hoffen, dass Lennart noch einen Platz im Doppel bekommt.
Ja, er ist ja eh vor Ort und dann ziehst du dir nochmal schnell das andere T-Shirt an und dann geht's los.
Ja, ich hätte Lust, mit dir nochmal ein Doppel zu spielen. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall, genau, wir sind ja beide da und wir werden sicherlich dann auch vor und nach der deutschen Meisterschaft in Bremen ein Pläuschen halten und berichten, wie es war. Aber geil, irgendwie mal auf was ganz anderes. Ende August, so eine schöne deutsche Meisterschaft. Hier eine Lauscherfrage, fand ich sehr gut. Ich kann auch nochmal, haben wir uns drüber unterhalten, eben im Vorgespräch auch schon. Ich versuche nochmal kurz zu gucken, wer die gestellt hat. Aber du hast die Frage auch gelesen und gleichzeitig auch spannend gefunden. Und zwar, wie es ist, für uns beide für einen, für einen großen Fußballverein zu spielen. Ne? Das war, glaube ich, die Frage.
Ja, also ich glaube, wenn du jetzt hier in Dortmund, wenn du, weiß ich nicht, einmal 10 Jahre spielst Tischtennis beim BVB und machst das irgendwie so, semi-professionell, dann denken, also wenn du nur sagst, du bist Tischtennisspieler beim BVB, dann denken alle, boah. Wenn du sagst, ich bin Spieler beim BVB,
Dann
musst du halt immer sagen, aber in der falschen Abteilung. Weil sonst denken alle, du bist Millionär. Muss dann schon immer sagen, aber im Tischtennis.
Mhm.
Ansonsten hatte ich schon so 2-3 Mal das Gefühl, dass mir das doch eine Tür manchmal öffnet, die sonst vielleicht nicht aufgegangen wäre. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, für einen TTC Applerbeck spielen würdest, so ein Dortmunder Stadtteil, dann wären vielleicht manchmal so ein Arzttermin geht dadurch manchmal ein bisschen schneller. Weil wir da halt einen Ansprechpartner haben, der für die BVB-Abteilung zuständig ist. Das hat schon ein paar Vorteile, klar. Aber so insgesamt hat man jetzt nicht unbedingt Kontakt zu den Fußballern. Also es gibt eine jährliche Weihnachtsfeier, die unfassbar pompös ist, Jahr für Jahr, im Stadion. Da wird richtig aufgetafelt, das lohnt sich sehr. Und ansonsten gab es eigentlich nur einmal einen größeren Berührungspunkt, und zwar war das unter der Tuchel-Führung, haben die tatsächlich mit dem ganzen Kader mit uns einmal Tischtennis gespielt.
Ah, das glaube ich, hast du schon mal berichtet. Ja.
Da haben wir schon drüber gesprochen. Das war mega cool, das hat richtig Spaß gemacht. Das war eigentlich so der einzige Schnittpunkt, den wir da hatten.
Ja, kann ich eigentlich bestätigen, was du sagst. Der Name klingt immer gut und das zieht schon, ne? Es zieht sozusagen bei den Zuschauern und Zuschauern, glaube ich, gerade wenn man auswärts unterwegs ist, ist es immer so ein Name, der BVB kommt, irgendwie, wenn man dann, keine Ahnung, in Passau oder so spielt, glaube ich, ist es nochmal.
Ja, in Passau ist schon wieder zu groß, aber wenn du in so einem, ich sag jetzt mal, in so einem kleinen bayerischen Dorf spielst,
genau.
Also was heißt Dorf, aber ich sag jetzt mal, wenn wir in Hilpoltstein spielen,
ja,
da ist die Bude immer rammelvoll.
Genau,
das oder ist dann zieht Königshofen das damals. Genau. Die machen dann das ganze Dorf heiß gegen Borussia Dortmund und zack, hast du nochmal automatisch 100 Mann mehr da.
Bei uns beim FC ist es schon so, dass immer mal wieder einer aus der Führungsriege auch bei den Heimspielen aufläuft. Das finde ich immer eigentlich ganz, ganz schön. Die Leute vom Mitgliederrat, die auch beim FC in der Vereinsstruktur immer ziemlich viel zu sagen haben, die schauen schon mal rein und sind interessiert. Wir haben eigentlich auch ein ganz gutes Medienecho dafür, dass es eben den großen FC Fußball gibt, der natürlich in dieser Stadt gerade, die natürlich durch und durch Fußball verrückt ist, ja alles dominiert. Ja, den Anspruch hat man natürlich nicht als Bundesliga-Tischtennis-Mannschaft oder Spieler, aber wie du sagst, ich würde auch eher sagen, dass es positiv als negativ ist. Und bei Werder, wo ich ja auch lange Zeit gespielt habe, da war es auch sehr familiär. Da war der Verein aber damals auch noch nicht ganz so groß im Sinne von so vielen Mitgliedern wie jetzt. Das ist ja auch ein Riesenverein geworden. Da war das schon so, dass auch, wie gesagt, Marco Bode, damals auch die Fußballer, so ein Borowski oder so, die waren schon hin und wieder regelmäßig in der Halle und haben zugeguckt und, wie du meintest, auch mal hin und wieder beim Training uns angefordert. Da war das schon so ein Miteinander, es war ganz schön immer. Aber grundsätzlich, ja, sind wir nicht Teil dieser Millionen-Schleuder, die da irgendwie unterwegs ist über die Fußball-Bundesliga.
Ja, das ist so. Ein kleines Anekdötchen, ich weiß, wir waren mal in Saarbrücken beim Auswärtsspiel. Mhm. Und Saarbrücken hat ja so eine ganz unchristliche Anschlagszeit sonntags um 11.
Die 10 oder sogar 10, ne? Oder 11, 10, ja, ganz, ja, ganz furchtbar.
Das geht ja nicht, da musst du auch immer vorher anrufen und musst sagen, nee, so können wir nicht spielen. Ne? Also 10 Uhr sonntags, ja, da ist Kirche normal. Da kannst du kein Tischtennis spielen.
Ja.
Und dann waren wir da in dem Partnerhotel, ist 300 Meter weiter, ist ein Italiener. Unfassbar gut, unfassbar lecker, aber halt auch immer sehr, sehr voll. Mhm. Und dann bin ich da hingestapelt in meinem Trainingsanzug und habe gesagt, hier, 8 Personen. Und habe gesagt, nee, ist kein Tisch frei. Dann hat er gesehen, oh, Borussia Dortmund, alle Mann, zack, hat er nochmal einen aufgestellten Tisch.
Ja,
das meine ich halt so, manchmal gehen dann halt Sachen, die, oder manche Sachen werden einfacher.
Ja, stimmt. Wenn man dann einfach dann auch vergisst zu sagen, dass man Tischtennis ist, ne?
Manchmal muss man das vergessen.
Muss man sagen, Borussia Dortmund. Punkt. Hm. Ne? Das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Wenn man dann sagt, vom 1. FC Köln. Punkt. Hm. Ja, das ist schon komisch, weil man dann so erkennen kann oder so ein bisschen anfühlt mal, was in diesen anderen Gefilden dann möglich sein muss, ne? Und was ja irgendwie auch teilweise grenzwertig ist.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht so geil drauf. Teile zu, also jetzt da mit dem Namen so zu prahlen, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so wichtig für mich, ne? Aber wenn du halt siehst, okay, wenn ich das halt sage, dann geht was, dann musst du halt manchmal diesen Vorteil auch einfach verwandeln, ne?
Ja, also witzige Frage von einem Lauscher, gerne beantwortet. Und Erich, wir haben lange hin und her überlegt, aber wir haben uns mal gerade, weil es so eine Art Olympiasendung ist, und Olympia ist ja immer, die Vielfalt der Sportarten ist ja da Thema.
So. Nicht nur der Sportarten.
Nicht nur der Sportarten, nee, der Menschen.
Vielfalt insgesamt. Im Allgemeinen.
Im Allgemeinen.
So. Bisschen größer.
So, haben wir uns ja überlegt, dazu mal ein Ranking zu machen.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Zum Thema Sportarten, in denen Tischtennisspieler und Spielerinnen eigentlich ganz gut sein müssten.
Eine Art benachbarte Sportarten, ne? Vielleicht, wo man die ähnliche Qualitäten brauchen könnte. Ja. Ich fange mal an, Erich. Bei mir auf 3 der Sportarten, ja, die Tischen so am nächsten kommen oder in denen Tischen Spielerinnen und Spieler irgendwie auch gut sein müssten, könnten, ist Fechten. Und zwar, ich ausprobiert im Sportstudium an der Sportschule Köln damals, Fechtkurs gehabt und gemerkt, sehr ähnliche Beinarbeit, also diese ganzen seitlichen Bewegungen, Side Jumps, Side Steps, auch viel mit so kleinen Sprüngen vor und zurück, nicht so viel seitlich, muss man sagen. Und dazu natürlich diese Armbewegungen oder aus dem Oberkörper, ruckartig, schnell, spritzig, sehr ähnlich für mich in der ganzen Art und Weise, auch wie man mit dem Gegenüber dann agiert, also Rückzug hin zum Ball, also in dem Fall ja, nicht hin zum Ball, es gibt keinen Ball.
Du musst auch den Gegner immer so ein bisschen beobachten halt.
Genau, beobachten.
Nicht nur so ein bisschen, vielleicht ziemlich.
Reagieren, antizipieren. Und man hat da auch so eine Art, der Spielzug ist da nicht, aber so Moves, die so einstudiert sind, die man also so bestimmte Kombinationen, die man hat, die man dann nutzt, um dann den Gegenüber zu überraschen. Deswegen Fechten für mich ganz klar eine der Sportarten, die, glaube ich, für Tischtennissportler und Sportlerinnen ja gut umzusetzen wären, auch ohne viel Übung.
Ja. Wir hatten schon drüber gesprochen. Für mich 3 ganz klar, was heißt ganz klar, für mich auf 3 Boxen.
Mhm.
Ähnliche Beinarbeit wie im Tennis. Wie im Tennis. Mann, ey. Ähnliche Laberababa, ähnliche Beinarbeit wie bei deiner 3 beim Fechten. Viel vor zurück, natürlich ein bisschen mehr seitlich. Du musst auch während der Spielzeit, sage ich mal, eine unheimliche Körperspannung haben, musst auf den Gegner eingehen. Einstudierte Moves, die Vor- Zurückbewegung, Links-Rechts-Bewegung ist dauerhaft da. Ich habe es mal gemacht auch.
Mhm.
Also in meiner Zeit in Heidelberg damals habe ich auch
Knockout
geboxt.
Knockout.
Ja gut, ich habe da gegen so einen kleinen Jungen, dachte ich, komm, dich schnapp ich aber. Und dann hat er mir aber 1 auf 12 gehauen. Also es war richtig mit Mundschutz, mit Kopfschutz, mit allem drum und dran.
Ja, weiß man dann auch, warum man den tragen sollte, ne? Wenn da so ein...
Ja, besser ist das. Ja, das tat halt auch wirklich weh und ich habe da auch sofort abgebrochen. Runde. Oder nee, ich glaube, ich habe die erste Runde zu Ende gemacht und das ist halt auch mega anstrengend, ne? Weil der jagt dich halt durch den Ring, ne?
Ja, ist super anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend.
Es ist, glaube ich, nur 1:30 Minuten, aber die kommt dir so unendlich lang vor.
Ja, vor allem, wenn du wegrennst.
Wenn du halt die ganze Zeit auf der Flucht bist, ne?
Und man hat auch gar keine Chance, dann in den Gegenangriff zu kommen, ne? Auch wenn man einen Kopf größer ist.
Nee, du kommst gar nicht nach vorne, weil der rennt dich halt einfach um, ne? Der geht halt immer weiter nach vorne, wie so einem, also wirklich, ja. Deswegen, also Boxen für mich auch, von der Reaktionsfähigkeit, Antizipation, woher kommt die linke Klebe? Da musst du schon aufpassen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Bei meine 2, vielleicht etwas überraschend, weiß ich nicht, Golf. Der Golfsport. Zwar kein Gegenüber, kein Gegner in dem Sinne, aber eine, glaube ich, technisch hochkomplexe Sportart. Ich habe es erst einmal kurz gemacht, aber ich habe es ausprobiert. Ich habe aber von vielen, vielen Tischtennisspielerinnen und Spielern gehört, dass sie golfen und teilweise auch sehr gut golfen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie viel Zeit und viel Geld haben oder ob es daran liegt, dass sie gute Tischtennisspielerinnen und Spieler sind. Auf jeden Fall glaube ich, dass man schon gerade einfach, weil man diesen Ball so extrem präzise und fein spielen muss und auch unterschiedliche Distanzen überwinden muss, ein ähnliches Feingefühl oder so ein Übertrag von Hand auf den Schläger, auf den Ball dann braucht, wie auch im Tischtennissport, wo man dann ja bei Aufschlag, Rückschlag oder auch bei so kleinen, feinen Richtungswechseln, Schnittvarianten ja auch irgendwie sehr viel Feingefühl, glaube ich, dann in dem Ball, im Moment des Balltreffpunkts braucht, sodass ich glaube, dass man beim Golf ähnlich technisch gefordert ist und in dieser Feinskoordination agieren muss. Deswegen Golf für mich auch auf Platz 2
ja,
der Sportart.
Ja, stimme ich dir zu, muss ich, also bei der Begründung bin ich bei dir. Nur eine kleine Sache muss ich noch sagen. Golf ist nicht so teuer, wie man denkt, als Sportart, die auszuüben. Okay.
Nicht mehr, ne? Hat sich so ein bisschen gewandelt. Ja, ja.
Es ist ein Irrtum, ja. Es, also natürlich ist es jetzt nicht Kegeln oder 3,50 Bahnmiete ablegst und dann geht's los. Aber es ist jetzt nicht so unfassbar teuer, wie man denkt. Also klar, man kann es halt auf einem Niveau spielen, wo es dann richtig Geld kostet, aber man kann es auch auf einem, also man kann das auch günstig betreiben.
Ja, das ist mittlerweile so. Das ist auch eine gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, nicht leugnen, dass in immer noch ganz, ganz vielen Clubs, Golfclubs, sind die sehr elitär und sehr restriktiv unterwegs. Wenn du jetzt nicht sagst, ich zahle mal eben die 10.000 Euro.
Da sind mehr Ärzte als Handwerker. Ja, da sind mehr Ärzte als Handwerker, aber...
Und so grundsätzlich auf dem Golfplatz tummeln sich jetzt so vom Klientel her, kann man jetzt nicht sagen, dass man... das ist jetzt schon... Das Durchschnittseinkommen auf dem Golfplatz ist jetzt grundsätzlich schon extrem viel höher als das auf einem Fußballplatz oder auch in der Tischtennishalle. Aber du hast recht, es ist nicht mehr so, dass man es nicht... Also dass unser Eins vor allen Dingen, gut, um unser Eins geht es vielleicht auch nicht, aber dass man das nicht ausüben kann, wenn man bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben, das ist nicht mehr, das stimmt, nicht mehr ganz so teuer wie, oder, ja.
Hast du mal gespielt?
Golf? Zweimal habe ich es gespielt, ja. Hat ja Spaß gemacht. Ja,
auch zweimal, mehr als zweimal gar keinen Spaß gemacht.
Nee, ich hatte Spaß, aber ich habe auch gemerkt, das hatte ja noch gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie performen kann, sondern erstmal reinkommen.
Ist das wie mit der Rückhand? Die habe ich jetzt
ähnlich, hat sich ähnlich angefühlt wie bei der Rückhand. Genau wie jetzt nach 10 Tagen,
völlig ungewohnt, ne?
Mitgeklickert habe irgendwie und da Rückhand Hopsen, fühlt sich an wie Golf, richtig. Also wie eine Sportart, die ich zum ersten Mal mache. Genau, Erich, genauso fühlt sich's an.
Schön. Meine 2.
Ja.
Squash.
Ja, oh, ja. Mhm.
Du brauchst auch so dieses, den Blick für den Raum.
Mhm.
Wo spiele ich hin? Das ist halt körperlich auch, du bist die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit in Anspannung, Side Steps vor, zurück, die Wege sind länger. Schläger, Ball ist dabei, muss auch gucken, wie triffst du den Ball, triffst du den frontal, streifst du ihn nur, wo spielst du hin, musst ihn deinen Gegner beobachten. Ja, deswegen für mich Squash auf 2.
Ja, hatte ich auf meiner Liste. Bei mir auf 1 ganz klar Badminton. Badminton, für mich deswegen so klar, weil man wirklich von den Beinarbeitstechniken gerade, ich habe das mal unterrichtet auch in der Schule, wenn du das so beibringst, den Kids oder beigebracht bekommst, dann sind das unfassbar ähnliche Vokabeln, die auch genutzt werden. Also du hast immer sozusagen so eine Art Grundstellung, die du zurückkehren sollst, eine Neutralhaltung hast du. Du hast Vorhand und Rückhand natürlich, du hast einen Gegner, du hast ein Netz, das heißt natürlich, dass du viele Kriterien hast, die auch im Tischtennis die Sportart ausmachen, aber du hast vor allen Dingen auch vom Bewegungsradius, der ist natürlich ein Tick größer, aber gar nicht so viel. Du hast, also man denkt immer, man nutzt gar nicht so oft den ganzen Platz, sondern man hat trotzdem oft diese kleinen Vor-Zurück-Bewegungen zur Seite unglaublich schnell und diese Grundstellung, also dieses, dass du so tief stehen musst. Das hast du auch wie im Tischtennissport. Und du musst dann eben, genauso was du auch gerade gesagt hast, immer gucken, was macht der Gegner, wo ist der Ball gerade. Klar, der Faktor Rotation, den muss man klar abziehen. Das ist auch das, was dann sicherlich unsere Sportart nochmal, würde ich behaupten, nochmal technisch anspruchsvoller macht als Badminton. Darf man jetzt kein Badminton-Fan erklären, aber ist einfach so meiner Meinung nach.
Aber ich glaube, Badminton ist körperlich nochmal auf einer
absolut
anderen Stufe. Ne?
Also wenn du die Leute siehst,
die Ballwechsel sind. Das total. Ich glaube, die Thailänder spielen ganz gut Badminton, ne?
Ja, ich glaube, Asiaten insgesamt, da sind sehr viele asiatische Länder sind sehr stark. Also ich glaube, die Koreaner sind gut, die Chinesen sind gut, die Thais sind gut. Ja.
Ich sehe da ab und zu mal so Highlight-Ballwechsel, wenn ich durch Instagram scrolle und die auf der Suche nach den neuesten Tischtennis-News bin.
Ja.
Und das ist manchmal wirklich beeindruckend, wenn ich da kleben bleibe, wie lang die Ballwechsel sind und was die aber auch, was die für Oberschenkel haben.
Genau.
Ne? Also auch brauchen, nicht nur Haare. Also mein lieber Herr
Gesundheit. Ja, die sind sicherlich nochmal einen Tick athletischer im Schnitt. Und was auch spannend ist, die trainieren ähnlich. Also wir trainieren am Olympiastützpunkt oder hier am Bundesstützpunkt in Hannover mit den Para-Badminton, auch Olympiateilnehmern übrigens, zusammen in einer Halle. Das ist ganz spannend. Und oft sind auch die Hallenwand ist oben, sodass man zugucken kann, wie die trainieren, wie wir trainieren. Und die haben sehr ähnliche Trainingsformen. Ich habe mich da auch mit einem meiner Trainerkollegen von denen mal unterhalten. Jens, sehr lieber Typ, weiß gar nicht, ob er auch mal ein Plattenplauscher ist, aber auf jeden Fall cooler Typ. Und wenn man sich mit dem austauscht, das sind echt ähnliche Methoden. Die haben auch so eine Art Balleimer, also so, das heißt bei denen, glaube ich, Many Balls auch. Also die haben auch so dann unfassbar viele von diesen Federbällen, die sie dann nacheinander einspielen, so wie bei uns Balleimertraining. Die haben auch so eine Art Maschine, also eine nicht Ballmaschine, heißt es bei denen, glaube ich, ist es anderer Terminus, aber so von der Art und Weise genau gleich, wo man dann die verschiedenen Längen einstellen kann, dass man einfach unglaublich viele Bälle hintereinander spielt. Die haben auch sowas, dass man Platzierungsübungen hat, Beinarbeitsübungen, auch im athletischen Bereich machen die viele Sprünge, kleine Sprints. Also man kann mit denen total connecten, was jetzt das Training angeht. Das ist ganz spannend. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, sehr benachbart. Mir, ja, für mich nochmal eher so, als ich das Training gesehen habe, dass es noch benachbarter ist, als ich nicht ohnehin schon gedacht habe. So über Studium und auch selber viel gespielt. Macht richtig Laune und glaube ich, kann man sehr viel übertragen von der einen in die andere Sportart.
Ja, glaube ich auch. Meine Eins, Tennis.
Ja, muss kommen, stimmt.
Ich bin der Meinung, dass jeder Tischtennisspieler zumindest in der Lage ist, den Ball irgendwie übers Netz zu prügeln. Mhm. Technisch glaube ich auch nochmal, also an sich glaube ich sehr verwandt. Also es gibt auch Spin im Ball, je nachdem welcher Bodenbelag mehr oder weniger. Es gibt die Schlagarten, Topspin. Okay, man schupft nicht im Tennis, es ist halt der Slice. Mhm. Die Bewegungen an sich sind auch vergleichbar mit dem Tischtennis, wenn auch
absolut
der Radius ja 10-mal so groß ist. Und die Bewegungen einfach länger sind. Aber ich glaube einfach, ich bin der Meinung, jeder Tischtennisspieler kann auch zumindest auf Grundniveau Tennis spielen.
Ja. Ja, haben ja auch viele bewiesen, ne? Es gibt ja unzählige Tischtennisspieler, die ich jetzt kennengelernt habe, die auch echt ziemlich passabel Tennis spielen. Also ja. Mehr als passabel, wo man, ja, also die.
Ricardo Walter spielt in der Mannschaft.
Ja, da gibt's viele, die glaube ich sofort auch wirklich im Wettkampf, in Ligenbetrieb einsteigen könnten und da nicht untergehen würden. Total. Ja. Bei Tennis finde ich übrigens noch eine Sache, die, wo du gerade gesagt hast, Schupfen und Slice. Zum Thema Rückhand habe ich da auch noch eine Geschichte. Also ich habe da mal, also bei der Rückhand spielt man ja tendenziell im Tischtennis eher mit Handgelenk und das ist der Unterschied, wenn man im Tennis nur mit Handgelenk spielt, dann fliegt einem gefühlt der ganze Arm weg. Es tut so weh, sodass ich mich,
da musst du aufpassen.
Dass ich mich im Tennis mal zurücklehne und das ganze Ding immer einfach ganz gemütlich mit Slice abarbeite. Was im Tischtennis jetzt irgendwie komisch ist, wenn du immer nur noch schupfst mit Rückhand und schon irgendwie so ein bisschen, mache ich ja auch hin und wieder als Überraschungsschlag, dass ich einfach einen langen Ball zurückschupfe.
Im Tennis, warum nicht?
Tennis ganz gemütlich kannst du einfach immer machen. Kannst du immer schön reinslicen, das ganze Ding. Problemlos.
Gut, das hat Steffi Graf ihr ganzes Leben gemacht mit der Rückhand, ne? Die ist ja so schnubbelig drunter gegangen.
Genau, und das finde ich ja ganz fantastisch, ne? Hast du da gar nicht, also ich habe da auch ein paar epische Matches schon gespielt und oft verloren. Auf einem sehr niedrigen Niveau, muss ich sagen. Aber die Rückhand, die lasse ich da ganz raus. Rückhandangriff gibt es
ja nicht.
Finde ich sehr sympathisch.
Ja. Aber da muss man, wenn du nur mit der Vorhand ackerst, ne, dann musst du halt wirklich auch.
Ja, aussehen wie Rafael Nadal, ne?
Mindestens.
Ja, das ist nix. Das ist, deswegen Slice kann man hin und wieder mal anbieten. Finde ich gut.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Mal gucken. Wenn ihr eine Idee habt, liebe Plattenlauscher, dann her damit, welche Sportart.
Dann zerpflücken wir die nochmal.
Genau, wenn ihr sagt, das war jetzt völliger Quatsch, die wichtigste Sportart, die wir Tischtennis-Spielerinnen und Spieler kennen und können, die habt ihr gar nicht genannt, dann an den Kummerkasten direkt euren Kummer loswerden, euren Ärger. Kummerkasten@plattenplausch.de. Gerne Feedback. Gerne auch neue Ranking-Ideen, wenn ihr sagt, Mensch, das sollten wir mal durchranken. Da habt ihr noch eine gute Idee. Immer her damit. Wir suchen immer wieder nach Ranking-Themen und finden hin und wieder was. Und manchmal sind wir auch blank. Blanko in der Kategorie.
Hm? Ist so.
Ist so. Mensch, ja.
Du gehst jetzt weiter urlauben?
Ja, ich gehe jetzt weiter urlauben. Heute noch mal einen Strand anschmecken. Wenn man mal am Atlantik ist, muss man das ja auch ausnutzen.
Ist so. Ja. Ach, übrigens, in Dortmund ist die Sonne, die ich gefordert habe, ist da jetzt, ne?
Hab ich gesehen, ja, die scheint da rein bei dir.
Auf Zuruf.
Ja, muss man als Hallensportler jetzt mit leben in den nächsten Monaten, ne? Dass jetzt die heiße Trainingsphase kommt und draußen die Sonne.
Dann kriegst du wieder die Kellerbräune. Das ist so bitter.
Wer kennt sie nicht?
Tischtennis wirklich, ja, du bist die ganze Zeit da irgendwo in der Halle und hast einfach Käsebeine und siehst draußen, alle Menschen sind braun.
Ja, ja, muss man aber durch. Die neue Saison kommt. Ich hoffe, dass die Delta-Variante uns da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber bislang sieht es ja okay aus und ich glaube, ja.
Nee, ich find's vor allem gut, wenn die jetzt zum Finale am Sonntag vielleicht einfach 100.000 Menschen da reinstecken ins Stadion.
In Wembley, ne? Ja,
finde
ich auch. So, ein bisschen spannender zu gestalten, ne? Für den.
Genau.
Ja, vielleicht noch eine Botschaft an uns. Die UEFA, bitte, passt da ein bisschen auf. Erich und ich und viele, viele andere würden gerne im September wieder
Wir würden gerne Tischtennissaison spielen. Es wäre gut, wenn ihr euch ein bisschen zusammenreißen könntet.
Ich denke, das sollte reichen. Ja, ich glaube, das klappt. Wobei, da gibt es wahrscheinlich noch
einen. Ja gut, also wenn das nicht reicht, dann schreibe ich noch einen Brief.
Ja, an wen schreibst du denn? An die UEFA oder an, weil die leider...
Zifferin heißt der. Ich habe schon mal geguckt nach der Adresse. Zifferin heißt der. Den Brief, das Porto für den Brief habe ich auch noch.
Ja, komm, der kann auch, genau. Legst noch ein paar Sticker rein, dann ist gut. Ja, schön, das ist doch fantastisch. Ja, das ist sehr gut, Erich. Erich, Mensch, dann mach dich frisch. Ich erwarte dich in zwei Monaten in absoluter Topform beim Pokal in Köln. Bis dahin haben wir noch ein paar Sendungen und können ein bisschen rumflaxen, in welcher Form wir uns befinden. Aber dann wünsche ich dir fantastische sonnige Tage jetzt noch in Dortmund und wir hören uns spätestens. Ja,
ich bin jetzt auch übernächste Woche dann im Urlaub.
Okay.
Da muss ich mal gucken, dass ich in der Ferienwohnung da
gut
anstöpseln kann, ne?
Ja, da stöpselst du dich auch. Das kennen wir ja mittlerweile hier, ne? Nach 30 Sendungen, da haben wir schon einige nicht vom heimischen Schreibtisch aufgezeichnet.
Ja. So machen wir das.
Fantastisch.
Lennart, schönen Urlaub, erhol dich gut und
alles Gute. Auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.
So sieht's aus. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.